tumba la laika, tumba la tumba la tumba la laika, tumba la laika, spielba la laika, spielba la laika.
Das war Musik von unserem Gast, von Albert Kunze und seiner Band Augenblick. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Tag.
Augenblick, die Band für jiddische Lieder, das ist das Konzept eurer Band, jiddische Lieder auszugraben?
Es ist eine Projektband. Das Projekt heißt Jiddische Lieder, Klezmer, Songs and Stories. Ist eigentlich schon das Programm. Also wir wollen eben nicht nur die jiddischen Lieder, die Klezmer-Songs veröffentlichen, spielen, singen, sondern wir wollen auch die Geschichten schildern, die Geschichte schildern, die hinter den Liedern auch steckt.
Tum Balalaika war der erste Song. Was war das für eine Geschichte?
Ja, Tum Balalaika ist ein Flirtlied. Ein Junge findet Gefallen an einer schönen jungen Frau und er stellt ihr ein paar Fragen, um abzuklären, ob sie neben dem schönen Aussehen auch was im Kopf hat. Und sie sehr souverän beantwortet alle Fragen bravourös, sodass sie in seiner Gunst bestimmt steigt.
Und die Balalaika, ist das auch ein Instrument?
Das ist genau, Instrument, das zeigt auch ganz gut schon mal als Einstieg, wo wir uns hier sozusagen geografisch befinden, nämlich wirklich an der Kante Russlands. Die Balalaika natürlich als ein russisches Instrument und die jiddische Kultur befand sich, man muss leider in der Vergangenheit sprechen, befand sich eben so im Großraum von Polen bis Russland und runter auch bis zum Schwarzen Meer.
Und was ist daraus geworden, wenn du eben Vergangenheit sprichst? Ist es mit der Nazi-Herrschaft auch zum Verschwinden gebracht worden oder gibt es noch andere Gründe?
Leider ja. Also es war einfach so, dass durch die Shoah, der Holocaust, hauptsächlich jiddischsprachige Menschen und jüdischgläubige Menschen betroffen hat. Und also von den circa 6 Millionen waren etliche Millionen aus diesem jiddischen Kulturkreis. Der bestand, sagen wir, um die Jahrhundertwende, also um 1900, auf etwa 12 Millionen Menschen. Und klar, ein Großteil konnte fliehen in alle Himmelsrichtungen, die meisten in die USA. Und da hat sich ja dann der Klezmer sozusagen auch entwickelt. Also da gab es mal eine musikalische Blüte eigentlich von der jiddischen Musik. Und aber einfach durch das Fehlen von Muttersprachlern sieht es ziemlich schlecht aus. Es gibt eben relativ wenige Muttersprachler, ein paar in den USA, ein paar Tausende, Zehntausende in Israel. Aber dadurch, dass eben der ursprüngliche Lebens- und Siedlungs- und Kulturraum zersprengt wurde von den Nazis, von der Wehrmacht, gibt es eben keinen Raum mehr, in dem das Jiddische sozusagen als eine Einheit weiter bestehen kann.
Deswegen braucht es Leute wie dich, die das sich quasi auch, also schon semi-wissenschaftlich, ne? Oder
nicht nur semi. Nee, wir arbeiten tatsächlich, also es ist ein sehr wissenschaftlich fundiertes Projekt. Ich selber bin Ethnologe und Kulturwissenschaftler, von daher schlägt da natürlich auch mein Herz in der Richtung, dass man die Themen wissenschaftlich aufarbeitet. Es fängt zum Beispiel an von den Umschriften, dass wir einfach das Jiddische in Zusammenarbeit mit Jiddisch-Dozenten in Stuttgart, an der Uni Stuttgart, das Jiddische transkribieren, dass wir es übersetzen, dass wir die Hintergründe recherchieren über die Komponisten, über die Dichter, über die Geschichten, die eben auch in den Liedern stecken und die sind sehr spannend.
Also ist das Markante am Jiddischen?
Wie vielleicht kann man sagen, grundsätzlich an der jüdischen Musik, da gibt es ja auch das Sephardische oder auch die hebräischen Sachen, dass sie so ein völlig spannendes Oszillieren zwischen Traurigkeit und Fröhlichkeit ist.
Und die jiddische Sprache, was zeichnet die aus? Was ist da alles drin? Man versteht ja manches schon auch als Deutsche.
Das ist ein Ansatzpunkt auch für uns, dass wir sagen, es ist eigentlich streng genommen, es ist ein Zweig des Deutschen. Also die jiddische Sprache ist eine westgermanische Sprache, die um 1100, 1200 in Deutschland entstand, und zwar im Süden Deutschlands, so im Rhein-Main-Gebiet. Speyer, Worms, Mainz, Regensburg, Köln waren so zentralen. des jüdischen Lebens in Deutschland, und durch Pogrome damals im Zusammenhang mit den Kreuzzügen sind ganz viele dann nach Osten ausgewandert, in die damals polnisch-litauische Gegend, Weißrussland, Ukraine. Und hat die jiddische Sprache dann auch etliches an den dortigen Sprachen aufgenommen, also an slawischen Wörtern. Und dann gibt es natürlich von Anfang an auch aus der Ritualsprache, der aramäisch-hebräischen Ritualsprache, gibt es eben auch viele Begriffe, die ins Jiddische Eingang gefunden haben.
Kannst du ein paar Beispiele geben? Vielleicht sowohl für deutsche
Begriffe? Ja, zum Beispiel gibt es einmal der Kenig, der König, und der heißt aber meistens Melech, und das ist ein Begriff aus dem Hebräischen.
Also wird doppelt benutzt.
Genau, also da gibt es dann oft die beiden Schienen, sozusagen das hebräische Wort, und dann gibt es sicherlich jetzt auch noch in manchen Gegenden dann ein slawisches, das weiß ich jetzt aber nicht.
Also auch da wird es zum Teil, gibt es da noch auch Enklaven? Dann?
Ganz wenige eben, weil eben die meisten dann ausgewandert sind. Es gibt auch erfreulicherweise sozusagen eine gewisse Wiederbelebung des jüdischen Lebens in Polen und in anderen Gebieten. Es sind, ich weiß zum Beispiel von Breslau, wo auch eine Klezmer-Musikerin sehr engagiert ist, Bente Kahan, deren Familie nach Norwegen entkommen konnte. Und die hat sich jetzt mit einer Stiftung dafür eingesetzt, dass zum Beispiel eine große Synagoge in Breslau renoviert wurde. Und es gibt auch teilweise wieder jüdische Leute. Die Frage ist halt, sind es dann einfach so viele, dass sozusagen das Jiddische wieder auflebt? Also sagen wir mal, Jiddisch als Sprachkurse gibt es sehr viel in der ganzen Welt. Aber das sind dann eben eher die Zweitsprache und eben nicht die Muttersprache. Und eine Kultur braucht eine Muttersprache.
Und die jiddische Kultur und auch jetzt eure Musik, ist das untrennbar auch mit der jüdischen Religion verbunden?
Nein. Das würde ich bestreiten. Natürlich, Jiddisch, wir schreiben das ja auch nicht mit Doppel-D, weil es eigentlich eine falsche Rückübersetzung aus dem Englischen ist, sondern wir schreiben das tatsächlich mit einem D, Jiddisch. Jiddisch und Jüdisch war in der jiddischen Sprache das gleiche Wort. Also von daher hängt natürlich der Ursprung mit der jüdischen Religion untrennbar zusammen, aber es gab einfach Hunderttausende und Millionen jiddische Menschen, die von der Religion nichts mehr wissen wollten, die sogar antireligiös waren, weil die Orthodoxen auch im jiddischen Kulturraum ja auch relativ stark waren. Da gab es viel Wunderglaube und auch so Rabbi-Diktaturen, kann man sagen, und haben sich ganz viele dagegen gewendet. Also ganz viele sozialistische oder kommunistische Menschen waren jiddischer Herkunft, die wollen vom Judentum nicht mehr viel wissen, aber dadurch, dass sie eben aus dieser Tradition stammten, kann man sagen, historisch gesehen, Karl Marx war Rabbisohn, ja, der wollte, oder Heinrich Heine, ja, der ist dann zum Christentum übergetreten. Das waren aber oft auch strategische Gründe, um einfach eine Anerkennung zu finden. Aber wir sagen ganz klar, das ist kein an sich jüdisches Projekt, sondern es ist ein jiddisches Projekt. Und da steht eben die Kultur, die Sprache, die Musik im Vordergrund. Aber ganz klar, da kommt natürlich Gotenju, Göttchen, Göttlein, heißt es übersetzt. Also die jiddische Sprache arbeitet viel mit Verkleinerungsformen. Das spielt natürlich immer wieder eine Rolle in den Texten, ganz klar.
Also religiöse Themen kommen auch vor.
Kommen vor, natürlich. Aber eben nicht nur. Das werden wir jetzt im Laufe der Sendung auch hören. Da gibt es Widerstandslieder, Partisanlieder und so weiter. Leute, die gesagt haben, statt zu beten, nehmt die Waffe in die Hand und wehrt euch gegen die Nazis.
Du hast eure CD dabei. Das war ja ein Crowdfunding-Projekt. Ihr habt euch das von der Gemeinde sozusagen finanzieren lassen, von euren Fans?
Nur teilweise. Wir hatten im Oktober auch ein Festival in Stuttgart. Das Crowdfunding war sowohl, um die CD zu unterstützen, als auch das Festival, das übrigens dann auch 2019 wiederholt wird. Also wir wollen es im zweijährigen Abstand in Stuttgart stattfinden lassen. Es war ein Teil, wir haben einfach auch Freunde, Bekannte, teilweise auch wir selber, die Geld in das Projekt reingesteckt haben. Wir haben jetzt die CD, die ist sehr gut geworden aus unserer Sicht und auch was wir zurückgemeldet bekommen. Wir brauchen dringend Käufer, die einfach die CD kaufen, und dann können wir sozusagen die Einlagen wieder zurückbezahlen. Das ist Ziel des Ganzen.
Weinen heißt bei uns Leben, heißt das Album. Kannst du da zu dem Titel was sagen?
Ja, das ist ein Zitat aus einem der Lieder, Kalenju Venche Vein. Da geht es um die Ansprache an ein Bräutchen, an eine schöne Braut, die jetzt in die Heirat der wo die Heirat bevorsteht. Und dann gibt es eine Ansprache an die Braut, wo es heißt, weinen heißt bei uns leben. Das Weinen, und das ist auch das Oszillierende zwischen Freude und Trauer, das Wein gehört zu den jüdischen Festen, das, zum jüdischen Leben, genauso wie das Lachen. Also das ist einfach untrennbar miteinander verbunden. Und das spiegelt natürlich auch diese Geschichte der immer wieder hochkommenden Pogromstimmung wider, dass die jüdische Bevölkerung halt in vielen Ecken der Welt immer wieder verantwortlich gemacht wurde für allerlei Ungutes. Beispielsweise hier hatten wir 1848 hatte einen stark anti-jüdischen Touch auch, wo dann sich etliche Einheimische von ihren Schulden vielleicht befreit haben, indem sie dann einfach die Juden vertrieben haben.
Und trotzdem sind sie nicht unterzukriegen gewesen auch, ne?
Genau,
also diese Lebensfreude ist geblieben.
Genau, es zeigt sich in vielen, dass eben trotz dieser Trauer, trotz der Verfolgung, trotz des Todes, den viele einfach erleiden mussten, doch immer wieder dann die Freude in der Musik, in den Texten auch zur Geltung kommen. Und das ist das sehr Spannende dran. Also wir werden ganz am Schluss, gibt es eine Revue, sogar ein Musical, und das war im Ghetto von Vilna 1943, also inmitten des Terrors und der Ermordung, haben die Leute dann Musicals und Revuen aufgeführt. Das hat auch ein bisschen zum Überleben gehört.
Du hast die Band ja nicht mitbringen können, weil alle viele andere Aufgaben haben neben der Band, aber
genau, wir sind ja die meisten von uns sind Nebenberufler. Die Christina, unsere Pianistin, ist Vollblutmusikerin, die davon lebt und die hat eben einfach viele andere Verpflichtungen. Wir haben aber schon darüber geredet, dass wir wirklich mal gerne ein Live-Konzert machen in der Wüstenwelle selber. Wir werden aber am 30. August zum Beispiel im Sudhaus Biergarten konzertieren. Wir werden am 1. September oben auf dem Connect Festival über Münzig in Buttenhausen werden wir am 1. September ein Konzert geben. Also wir versuchen schon immer mal wieder schöne Gigs hinzulegen.
Und du hast jetzt versprochen, dass du auch alleine ein bisschen was darbieten kannst. Du bist ja auch der Sänger der
Band. Ich bin der Sänger und mache die Texte, genau, die Ansagen. Jetzt kommen zwei Stücke. Ich werde eins kurz a cappella einführen. Mein Jingele, mein Jüngelchen, mein Bübchen. Das ist ein Lied aus den USA. Also ganz spannend ist ja, dass eben der Klezmer in den USA sich erst so richtig entwickelt hat. Es gab viele jiddische Lieder, die eben in den USA entstanden sind. Mein Jingele gehört dazu. Und dann, nachdem ich das singe, könntest du dann gleich die Grüne Cousine reinlegen, eine junge Einwandererin, eine jiddische Einwanderin in den USA beschreibt, die voll des Lebens und wunderschön ankommt und am Schluss ein Wrack ist aufgrund der harten Arbeitsbedingungen. Und das Lied, das ich jetzt ansinge, handelt von einem ähnlichen Thema. Also da steckt viel Sozialkritik auch drin in den Themen. Ich sehe ich habe ein kleines Bübchen, ein Söhnchen gar fein. Wenn ich ihn sehe, denke ich mir, die ganze Welt ist mein. Nur selten, selten sehe ich ihn, meinen Schönen, wenn er wacht. Ich treffe ihn immer schlafend, ich sehe ihn nur bei Nacht. Der Grund ist, dass er immer mal lochen muss von morgens bis abends. Ich hab ein kleinem Jingele, a Sunnele go fein. Wenn ich der sehe, dacht sich mir, die ganze Welt ist mein. Nur selten, selten seh ich ihn. Mein Schönen, wenn er wacht, ich treff ihn immer schlafendig, ich seh ihn nur bei Nacht. Die Arbeit treibt mich früher raus und lässt mich spät zurück. Heu fremd ist mir mein eigen Leib, heu fremd mein Kindsablick. Ich komm zu Klemper heit daheim, in Finsternis gehüllt. Mein bleiche Freude erzählt mir bald, wie fein das Kind sich spielt.
Und als euer Rieber seinen Jahren von mein Cousine Isetel geboren. Peides hat sie wochenlang geklebt, bis von ihr ist gar nicht mehr geblieben.
Und die grüne Cousine steht eher dafür, dass sie noch grün hinter den Ohren ist, als für irgendeine Partei.
Ganz genau, ja, genau. So das Greenhorn. Ja. Also so wurden die Neuankömmlinge genannt, auch also von ihren eigenen Landsleuten sozusagen, die jiddischen Einwanderer und Einwanderinnen in die USA.
Kommt das aus dem jiddischen Sprachgebrauch oder gab es das auch schon auf dem Englischen, im Englischen, noch grün hinter den Ohren?
Also möglicherweise ist das Englisch aus dem Jiddischen entstanden. Ja. Also nee, ich denke schon, das kommt aus dem Jiddischen, die grüne, also green nicht nur als Farbbenennung, sondern tatsächlich grün hinter den Ohren. Möglicherweise kommt es aus dem Altdeutschen, also Mittelhochdeutschen.
Euer Booklet ist ja auch sehr ausführlichst und da merkt man den wissenschaftlichen Ansatz voll mit Fußnoten, ja?
Genau, ja. Also wobei die sind sogar noch relativ gering. Wir haben ein Liederheft gemacht, da ist dann wesentlich mehr auch erklärt und wir haben in Planung, ich habe schon als Vorbereitung wirklich ein Buch zu machen, das kann aber noch ein paar Jahre dauern, wo dann eben zu den Liedern die Noten drin sind, die Akkorde, die Hintergründe, die Erzählung über die Dichter und Komponisten.
Also du musstest dich eigentlich beschränken dann jetzt für dieses Booklet?
Ja, genau.
Aber trotzdem ist es ausführlicher als bei vielen anderen Sachen, alle Texte zweisprachig?
Genau, ja. Also das Jiddische in der römischen Umschrift, also traditionell wird es ja auch in Hebräischer in der Quadratschrift geschrieben. Ah. Und
kannst du es da lesen?
Ich habe Kurse gemacht, so richtig, ich kann es entziffern, sagen wir mal, aber richtig lesen nicht, aber da muss ich noch dran arbeiten an der Fähigkeit, aber momentan sind andere Dinge im Vorrang. Aber wir haben eine Umschrift und zwar eine vom Jiddischen Wissenschaftlichen Institut, das in Berlin, Wilna gegründet wurde in den 20er Jahren und jetzt in New York seinen Hauptsitz hat. Wir haben diese internationale Umschrift gewählt, damit es auch wirklich für alle Interessenten auch lesbar ist. Es ist schon ein bisschen auch auf den englischen Sprachraum gemünzt, diese Umschrift. Aber es hilft auch, weil Jiddisch und Deutsch so nah beieinander liegt, dass Deutsche, die Jiddisch singen, immer wieder ins Deutsche fallen. Und dann ist es ganz gut, wenn die Umschrift ein bisschen sich davon abgrenzt. Und dann haben wir die Übersetzung. Also uns ist es eben total wichtig, die Geschichten hinter die Stories hinter den Liedern zu zeigen, die Geschichte zu zeigen. Und deswegen ist es eigentlich ein A und O, dass die Leute auch die Texte verstehen können, weil die bieten auch sehr viel.
Und bei der Umschrift, ist es dann so eine Art Lautschrift oder?
Nein, es ist nicht direkt eine Lautschrift, aber es ist schon so, dass die Buchstaben, die Laute genau wiedergeben, sodass es dann eigentlich, wenn man es mal einmal drauf hat, das sind vielleicht 10 Sonderzeichen, die haben wir ja auch hier im Booklet am Anfang veröffentlicht, zum Beispiel das Ch, Ach, im Deutschen wird man es CH schreiben, hier wird es KH geschrieben und das muss man einmal lernen und dann weiß man, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Viele sagen zum Beispiel Kletzmer, weil es eben mit Z geschrieben wird, aber das Z ist eigentlich eher das stimmhafte S, es heißt eigentlich richtig Klezmer, eben mit einem stimmhaften S und das haben wir im Deutschen ja gar nicht, so zumindest nicht als eigenen Buchstaben und da ist im Jiddischen ganz klar unterschieden, das harte S und das weiche S, das dann Z geschrieben wird.
In welcher Sprache sind die Texte am Anfang? Wie findest du die? Ist es dann noch ein hebräischer Text oder?
Teilweise, aber es gibt ja, wir sind ja nur eine von 1000 Klezmer-Bands allein in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja, wir haben ja hier tolle Beispiele wie Yontef zum Beispiel in Tübingen, tolle Klezmer-Bands. Und ja, da gibt es schon ganz viel Vorarbeit. Also ich kenne das zum Beispiel von dem Zupfgeigen Hansel, ja, die eben auch eine jiddische Platte rausgegeben haben. Zu denen haben wir übrigens Kontakt und möglicherweise wird es gelingen, 2019 den einen von den beiden, den Erich Schmeckenbecher, einzuladen für unser Festival.
Das sind Vorreiter gewesen auch, was die jiddische Kultur angeht.
Also in Deutschland auf jeden Fall, ja, weil das bettet sich ein sozusagen in die 60er, 70er Jahre, wo eben das deutsche Volkslied, eben das nicht Nazi-verseuchte, sondern das demokratische Volkslied wieder auch kultiviert wurde und hervorgebracht wurde. Da haben ja die Zupfis eine ganz entscheidende Rolle gespielt, aber viele andere wie Hannes Wader und so weiter. Und da gehört eben auch die Wiederentdeckung des Jiddischen dazu.
Und nochmal zu den Songs. Ihr entdeckt dann Songs, die andere vielleicht schon mal transkribiert haben und überprüft sie dann nochmal auf die
richtige Schreibweise. Ganz genau. Also das sind immer die Profs, die Dozenten immer im Spiel, die nichts wird von uns veröffentlicht ohne eine wissenschaftliche Durchsicht.
Und da wird schon, da gibt es immer wieder auch Grund zur Korrektur.
Ja, viel Grund. Da gibt es viel Grund. Weil eben, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dadurch, dass 70% ja aus dem Deutschen stammt, vom Jiddischen, gibt es da ganz viele Vermischungen. Mischungen und viele beschäftigen sich nicht so intensiv mit der Sprache und singen dann ein bisschen Deutsch-Jiddisch. Ist nicht schlimm, ja. Aber unser Anspruch ist schon, dass es eben letztendlich dann auch mit der hebräischen ursprünglichen Schrift wissenschaftlich einhergeht. Und das ist insofern ganz gut, dass es ja eine jiddische Einheitsschrift und Sprache gibt, ja, also so eine Art Hoch- oder Schriftjiddisch. Und nach dem orientieren wir uns. Es gibt zum Beispiel auch so ein sehr viel Südjiddisches, was dann so aus der Gegend Odessa, Rumänien und sowas, die singen dann teilweise anders. Und das machen wir aber nicht. Wir halten uns ganz strikt an diese Vorgaben des Jiddischen Instituts.
Kein schwäbisches Jiddisch.
Ja, genau.
Du hast noch die CD dabei. Wir hören nochmal einen Song, Moischele, mein Freund.
Ja, das ist auch ein tolles Beispiel. Das ist jetzt eines der melancholischen Stücke von einem ganz wichtigen jiddischen Liedertexter und Macher, Mordechai Gebirtig. Er war Schreiner, Möbelrestaurator, kam leider um, bevor er oder während er deportiert werden sollte in KZ, wurde er erschossen, weil er sich gewehrt hat. Und Gebirtig hat wunderbare Lieder uns hinterlassen, insgesamt fast 100 Dichtungen, Lieddichtungen. Und er selber konnte keine Noten lesen, hat es mit einer kleinen Flöte hat er komponiert und ein Freund hat es dann transkribiert. Und Moischele, mein Freund, beschreibt seine Begegnung mit einem alten Freund, mit dem er in Kindertagen zusammen war, mit dem er zusammen die Schulbank gedrückt hat, in Cheder, das ist so eine Talmud-Schule, und der Rabbi, der sie verprügelt hat. Und er erinnert sich an das Lächeln von Moischele, als er Prügel vom brutalen Rabbi eingesteckt hat, und hat trotzdem gelacht, und der Rabbi ist geplatzt vor Wut, weil sich Moischele nicht hat unterkriegen lassen.
Heu, wo nennt man zurück die Jahren, jede schöne Zeit. Heu, das junge, schöne Leben ist von uns schon weit. Heu, wo nennt man zurück die Jahren, Moischele, mein Freund. Heu, noch jene schöne Schwester bringt das Herz noch heim.
Wie war die Zeit im Studio? Was habt ihr da Besonderes gemacht in Sachen Aufnahmetechnik?
Ach, für mich war es ein großartiges Erlebnis. Ich bin ja Laienmusiker sozusagen, und für mich war das wirklich ein fantastisches Erlebnis. Ich muss auch dazu sagen, wir haben den Zugang zu dem White Fur Studio in Trochtelfingen, Steinhilben, über einen Freund von Connect, von unserem Connect-Verein, unter dem ja auch das Projekt Jiddische Lieder angedockt ist. Der Olli, der hat dann die Verbindung zu Michael Fetscher hergestellt, dem Studiobesitzer und Betreiber. Und das war eben sehr freundschaftlich. Wir wurden wunderbar bekocht immer wieder von Claudia, von Michaels Frau. Und das sind Vollprofis, die übrigens eher auf analog setzen als auf digital. Also unsere ganze Mucke ist sozusagen auf Bändern verewigt worden. Dafür haben wir auch mehr gezahlt, weil wir immer noch ein bisschen die Hoffnung, und ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir auch eine Platte rausbringen können. Darauf ist er spezialisiert, macht aber auch natürlich tolle Digitalarbeit. Und der Micha hat uns und der Olli zusammen, die beiden haben uns richtig vorangebracht. Also wir sind als Band auch unheimlich gewachsen mit der Studioarbeit. Das ist natürlich eine sehr punktuelle Arbeit, eine zielgerichtete. Da kannst du halt nicht irgendwie jetzt locker jammen, sondern da geht's wirklich um jeden Ton. Und wenn du dann hinterher unten sitzt in der Regie und hörst dann, was du da verbraten hast, dann schlagern dir halt die Ohren, und dann wirst du halt richtig herausgefordert, auch klar zu singen, klar zu spielen und so weiter. Also ohne Micha und Olli wäre die CD nicht so, wie sie geworden ist.
Da kam, was kam da für Ansagen dann?
Da kam zum Beispiel die Ansage, nicht so gefühlig, Albert, zeig die Wut, die in dem Lied steckt, ja, zum Beispiel über den brutalen Rabbi, der den Moischele vertrischt, ja, zeig die Wut, auch von der Green Cousine, die am Schluss sagt, brennen soll das Land von Kolumbus, also die USA, also zeig mehr die Inhalte. Oder eine ganz wichtige Sache war, dass er irgendwann mal gemeint hat, eigentlich fehlt da noch ein Kontrabass. Und da ein Freund von uns Kontrabass spielt, der mit uns auch schon öfters musiziert hat, haben wir dann den anderen Olli gefragt, du hättest du nicht Lust einzusteigen? Und daraufhin ist tatsächlich dann der Kontrabass mit dazugekommen. Nicht auf allen Liedern, wir haben die Lieder auch sehr unterschiedlich. Wir haben von Duo, Duo Albari, Christina und ich haben ein Duo auch, nur Klavier und Gesang, bis hin eben zur Vollbesetzung mit 7 Instrumenten.
Aber aufgrund des Studioaufenthalts habt ihr nochmal das Instrumentarium erweitert.
Erweitert, ja, genau.
So ist es. Gekommen. Hast du dich, habt ihr euch da in irgendeiner Form vorbereitet, auch nochmal besonders, du jetzt vom Gesang her auch?
Ah ja, klar. Ich meine, ich habe dann schon auch ein bisschen Gesangsunterricht genommen. Eine ehemalige Chorleiterin macht Gesangsunterricht und ich war da ein paar Mal, also viel zu wenig. Ich sollte da natürlich schon noch mehr machen, aber ich arbeite ja voll und von daher ist es ein nebenberufliches Engagement. Ich habe die Zeit nicht, aber ich könnte sicherlich gut gebrauchen, ein bisschen Gesangsunterricht noch.
Und was hast du jetzt sonst noch, woran hast du sonst noch jetzt gearbeitet, wenn du sagst, na, so die Gefühle reinzubringen in die Stimme, was ist sonst noch wichtig für dich?
Also zum Beispiel, es besteht zum Beispiel jetzt bei diesem letzten gehörten Lied, Moschele, mein Freund, besteht immer so ein bisschen die Gefahr, vor allem bei mir, die Gefahr, dass ich zu gefühlig, hat es einer der Dozenten genannt, also zu schmalzig oder zu traurig oder melancholisch und da ist schon wichtig, dass man da ein bisschen gerade raus singt sozusagen, also nicht so sehr das Vibrato einsetzt und oh, ist alles so traurig, sondern einfach sagt, okay, wir kämpfen weiter und so, also dass man das auch in der Stimme auch wiedergibt.
Wie kriegst du das hin?
Indem ich zum Beispiel dran denke, geradeaus singen und nicht zu sehr Vibrato. Ich bin ein bisschen auch geprägt vom türkischen Gesang, den ich auch sehr liebe und wo ich auch viel war auch früher. Und das habe ich mir versucht, ein bisschen abzugewöhnen.
Was inspiriert dich sonst noch alles bei deinem Singen, wenn du sagst auch noch türkischer Gesang oder so? Kommt da viel zusammen? Oder?
Ja, da kommt viel zusammen. Und ich habe vorhin ja schon erwähnt, das Jüdische alleine ist ja so eine reiche Kultur und eine reiche Musikkultur. Das Sephardische, das ist dann sozusagen in Ladino, in einem alten Spanisch gesungen. Das sind wunderbare Sachen. Und zum Beispiel das Sephardische, die sephardische Musik, die ist sehr beeinflusst vom Arabischen wiederum. Ja, also von daher, dann kommt im Jiddischen durchaus auch noch der Tango mit rein, der jiddische Tango, weil viele Auswanderer schon vor der Shoah, also sagen wir mal um 1900, sind viele auch nach Südamerika ausgewandert und waren beispielsweise in Argentinien, große jüdische Gemeinde in Argentinien, meistens Jiden, und die haben dann den Tango wieder zurückgebracht. Also da gab es auch einen Austausch. Ja. Von daher reicht es eigentlich, die Beschäftigung mit diesem Kulturkreis, weil der ist so vielfältig beeinflusst.
Wir haben nochmal zwei Songs jetzt am Stück. Du hast dir die Donna ausgesucht. Mhm. Wer ist Donna?
Donna ist wahrscheinlich Adonai, mein Herr, Gott. Ja. Aus dem Aramäischen kommt es, der Name. Und wahrscheinlich ist Donna eben eine Verballhornung sozusagen von Adonai. Also Donna ist ja bekannt von John Baez, Donovan, und ist aber der Ursprung ist ein jiddisches Volkslied und das heißt Das Kerbel und beschreibt eigentlich den Gang zum Schafott, ja, also den Gang zum Metzger, und das ist natürlich ein Synonym. Das Lied ist entstanden, ich muss jetzt gerade mal spickeln, 1941, also schon ein klarer Vergleich, Hinweis auf die Vernichtung jüdischen Lebens in Europa. Und das Donna Donna ist ein wunderschönes Lied, aber es ist fast zu schön, um den Text richtig wiederzugeben. Die heißt also, entweder du lässt dich hinschlachten oder du fliegst wie ein Vogel, sprich du wehrst dich. Ja, das ist eigentlich ein sehr harter Text. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, auch wieder übrigens Micha Fetscher, der dann gesagt hat, mach doch mal eine eigene Melodie zu einem bestehenden Text. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen mal diesen Text auch wiederzugeben. Zwei von uns, Bernhard und Sandra, der Mandolinspieler und die Querflötistin, haben dann sich zusammengesetzt und haben dann auf der Basis von Donna Donna eine eigene Melodie gemacht, die eben diese Härte eher wiedergibt. Und wir haben das dann zu dritt aufgeführt. Und deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir spielen mal kurz unsere Donna Donna Version rein, die wichtig ist, weil das Publikum will ja auch gern mitsingen. Und dieses Lied kennen halt viele und singen dann sehr gerne mit. Und dann geht's aber über in unsere neue Version, Das Kerbel, das Kälblein.
Una halbe Nacht schreit das Kerbel, sagt der Päue. Wer heißt dir seiner Kabotzke, kennt doch seine Feuge.
Euer Bandname, wie ist der entstanden?
Wir haben ein ganz basisdemokratisches Verfahren gehabt, wie sollen wir uns denn nennen? Und dann gab es irgendwie 20 Vorschläge und irgendwann mal kam Bernhard um die Ecke und hat gesagt, ich hab's Augenblick. Und dann haben wir wirklich abgestimmt, ja. Also gab es auch Mäuschele und was auch immer für Vorschläge. Und im Augenblick hat sich durchgesetzt, es ist auch ein Zitat aus einem Lied, versäumt kein Augenblick, also versäumt keinen Augenblick, eine Ansage an die Kinder, die spielen, aus dem Lied von Mordechai Gebirtig. Und Bernhard hat es begründet, dass er gesagt hat, auch er genießt so die musikalischen Augenblicke, die wir einfach in unserer Band haben. Ich glaube, man hört es, wir sind jetzt vielleicht nicht alle die Vollprofis, aber es steckt unheimlich viel Herz und Seele und Spaß und Freude auch im Musizieren und wir genießen das total zusammen, eben auch zu proben oder eben auch aufzutreten.
Das transportiert der Bandname dann schon mit.
Genau, ja. Genau, schon auch. Genau. Mhm.
Ihr habt in dem Song gerade, da war eine Melodie von euch, aber ansonsten sind es alles eher gefundene Songs, die ihr wieder mit neuem Leben erfüllt oder euch eine eigene Variante gibt. Könntest du dir vorstellen, auch selber zu komponieren oder selber dann auch zu texten auf Jiddisch?
Gibt's eine Überlegung? Also ich selber würde sehr gerne und habe auch schon ein bisschen angefangen, und zwar ein polnisches Partisanenlied, das wir auf Polnisch und Deutsch im Chor singen. Ich bin Mitglied vom Freien Chor Stuttgart, wie einige von uns auch in der Band. Und da eine jiddische Version, dafür kann ich aber zu schlecht Jiddisch, da müsste ich wirklich einen Muttersprachler oder jemand, der es eben ziemlich gut kann, mal finden. Ich selber kann nicht komponieren, ich bin jetzt nicht der Musikus, der Obermusikus, sondern bin eher der für die Texte zuständig ist. Aber das Lied gerade eben hat ja gezeigt, auf der Basis von Donna Donna haben Sandra und Bernhard eine eigene Melodie gefunden und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir manche der, wie du richtig sagst, dieser traditionellen Volkslieder, würde ich fast sagen, die waren auch teilweise auch sehr verbreitet im jiddischen Kulturraum, dass wir das auch ein bisschen verfremden. Es gibt ja auch durchaus schon Ansätze, mal so elektronische Remixe zu machen. Da gibt es auch aus dem Connect-Kreis auch DJs, die sich daran schon mal versucht haben und das wäre natürlich schon mein Traum, dass wir vor allem diese tanzbaren Lieder dann auch mal in so einer Elektro-Version vorbringen können. Das bietet sich total an. Es gibt ja auch das Genre E-Klezmer und dass wir die Welle auch noch ein bisschen reiten. Also das wäre schon toll.
Vom Elektro-Swing zum E-Klezmer ist es, Elektro-Klezmer ist es ja wirklich nur ein Mini-Schritt oder
das kann man weit. Genau. Das ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und also wir haben das beim Festival, das gehört zum Festival auch. Das heißt dann ein bisschen anders. Das heißt jiddische Musik. Klezmer Songs and Tunes. Also da spielen eben auch die Rhythmen eine wichtige Rolle und da haben wir mal einen Abend durchgetanzt, gell, mit E-Klezmer. Wunderbares Genre, also sehr tanzbar.
Es sind eben zwei Projekte parallel, die auch mit Überschneidungen, ne? Wir haben Band Augenblick und wir haben das Projekt Jiddische Lieder.
Genau. Also genau, das Projekt Jiddische Lieder und dann das Projekt Festival Jiddische Musik, wo dann eben auch Gäste, viele, viele Gäste sind. Wir hatten letztes Jahr dann eine Band aus Tschechien, die schon seit 20 Jahren Klezmermusik machen mit wunderbaren Melodien. Wir hatten Tilman Jäger, ein Musikprofessor in München, der mit seiner Frau und seinem Sohn ein Trio bildet, die da auch toll musiziert haben. Also das Festival soll natürlich auch diesen wissenschaftlichen Charakter, da gibt es Vorträge, da gibt es Sprachkurse, Schreibkurse und so weiter, aber eben auch Musik vom Feinsten aus allen Ecken.
Also die Szene ist vernetzt, gibt es da einen Austausch über das Festival raus, war so auch, wo du regelmäßig Kontakte hast zu Leuten, die auch sich mit dem Jiddischen beschäftigen oder auch jiddische Bands?
Bei mir in Anfängen, aber da gibt es in Deutschland zum Beispiel der Jiddisch Summer Weimar, also da gibt es richtig große Festivals, der Jiddisch Summer in Weimar ist, glaube ich, 4 Wochen lang mit wirklich tollen Musikern, mit Tanzkursen, mit Sprachkursen und so weiter. Da ist richtig Bewegung in der Szene drin. Es gibt verschiedene jiddische Festivals, also wir sind bei weitem nicht das Einzige, wir sind ja neu gegründet. Es gibt eine Neugründung in Berlin-Neukölln zum Beispiel, die haben auch erst 2-mal ihr Festival gemacht. Also da ist, sagen wir mal, so ein bisschen eine Gegenbewegung. Vielleicht traurigerweise mit dem Untergang des originalen jiddischen Kulturkreises als eigenes dynamisches Bevölkerungsgruppe und Kultur wird doch auch wieder erinnert an diese Perlen in Musik und Literatur und Theater.
In Musik haben wir hier jetzt nochmal einen Song aufliegen von der CD Weinen heißt bei uns Leben von der Augenblick. Was kommt jetzt?
Jetzt kommt ein Partisanenlied. Noch kurz zum Titel. Das ist eben genau dieses Deutsche. Es heißt jetzt genau, Weinen heißt bei uns Leben. Aber genau, das ist eben das, diese sehr, sehr enge Verwandtschaft zum Deutschen, die das dann eben deutsch klingen lässt. Ja, also das Lied hat auch einen sehr, sehr spannenden Hintergrund. Still die Nacht ist ausgesternt. Still die Nacht ist voller Sterne. Und der Frost hat stark gebrannt. Erinnerst du dich daran, wie ich dir beigebracht habe, ein Gewehr in der Hand zu halten? Eine junge Frau, ein Pelzchen und ein Barett und hält in der Hand fest einen Nagant-Revolver. Ein Mädchen mit einem samtenen Gesicht beobachtet den feindlichen Konvoi. Gezielt, geschossen und getroffen hat ihre schöne kleine Pistole. Ein Auto übervoll mit Waffen hat sie mit einer einzigen Kugel aufgehalten. Am nächsten Tag aus dem Wald herausgekrochen kam sie, mit Schneegirlanden auf den Haaren, ermutigt vom kleinen, feinen Sieg für unsere neue, freie Generation. Das ist die Übersetzung des Lieds. Und der Hintergrund ist, dass Witke Kempner, also eine junge jiddische Frau, die übrigens überlebt hat, die hat den Partisanenkampf sozusagen überleben, ist dann hochbetagt mit ihrem Mann, der auch zu den Partisanen in Wilna in Litauen gehört hat, ist im hohen Alter in Israel dann gestorben. Und Witke Kempner hat tatsächlich einen Waffenzug der Nazis mit einer Gleissprengung zum Entgleisen gebracht, also ein Sabotageakt, und ist dann aber wieder nach Wilna ins Ghetto zurückgekehrt nach diesem Anschlag. Er ist nicht entdeckt worden von der Gestapo, und das Lied beschreibt eben diesen Angriff auf die Wehrmacht, auf die Nazis. Ist geschrieben von einem ganz jungen Partisanen und Musiker in Wilna, Hirsch Glick, der mit 22 im Kampf gegen die Nazis und die Wehrmacht gestorben ist, gefallen ist, und der aber in seinen jungen Jahren ein paar Lieder hinterlassen hat, die zu Hymnen geworden sind.
Gezielt, geschossen und getroffen. Heute kleine Kerpistol, ein Auto auf Rollington mit Waffen, verhalten hat sie mit den Keulen.
Auf der CD steht noch drauf, dass ihr spendet. CD-Verkauf,
genau.
Aus dem CD-Verkauf?
Genau. Wir haben pro CD, die im Normalpreis 20 Euro kostet, für Leute, die wenig Geld haben, geben wir sie auch für 15 Euro her, und davon geht jeweils 1 Euro weg. Wir haben auch schon 650 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir auch schon weitergegeben. Also wir haben sozusagen einen Vorschuss geleistet. Und zwar ging es an diese Band in Tschechien, Hachuspa, die ohne Gage beim Festival gespielt haben. Dann haben wir einfach gesagt, ihr seid einfach die Ersten. Diese Euro pro CD geht an jiddische Initiativen, Bands in Mittelosteuropa.
Und die CD an sich bekommt man nicht in jedem Plattenladen, oder?
Noch auch nicht
bei den Online-Händlern.
Müssen wir noch organisieren, auch eventuell, dass man es downloaden kann. Das sind wir aber noch nicht so weit. Momentan wir haben 1000 CDs pressen lassen. Momentan sind wir darauf angewiesen, dass eben möglichst viele die bestellen, kaufen. Das geht jetzt momentan am allereinfachsten über unsere Website www.oygnblick.org. Da kann man die bestellen, bekommt die dann zugeschickt, 20 Euro plus Porto, und das ist der momentane Weg über diese Download-Möglichkeiten. Da habe ich demnächst auch einen Termin wieder im Studio. Wir arbeiten weiter zusammen, um das zu ermöglichen, und reden dann vielleicht auch mal über das Plattenprojekt, aber das wird dieses Jahr nichts mehr.
Also Vinyl bleibt noch erstmal ein Traum.
Genau.
Aber ansonsten, der 30. August ist auf jeden Fall ein wichtiger Termin hier im Sudhaus. Beim Lagerfeuerabend kann man eigentlich live erleben und da dann auch die CD kaufen. Und am 1. September spielen Augenblick auf dem Connect Festival bei Buttenhausen, Münzingen. Andere Pläne, Projekte, was steht an?
Ja, wir haben weitere Gigs. Wir haben Ende September einen sehr schönen Gig in Coburg im Frankenland. Dann sind wir in Hechingen in der alten Synagoge. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Ich wohne in Hechingen und da werde ich sozusagen auch ein bisschen von der Stadt oder alle Musiker, die dort wohnen, gesponsert. Und wir sind am 23. März dann nächsten Jahres sind wir in der alten Synagoge in Hechingen. Und haben jetzt auch schon hier überlegt, in der Wüstenwelle mal ein Gig zu machen. Also wir sind offen für Gigs, sehr gerne, wenn da Veranstalter, Veranstalterinnen Interesse haben, sich an uns wenden, über die Website. Dann ist es auch so, dass wir auch offen sind für neue Musikerinnen und Musiker, zum Beispiel mit Geige oder Klarinette, also eher die Klezmer-Instrumente. Wir haben ja nicht so eine ganz klassische Klezmer-Besetzung. Also wir sind eine Projektband, das heißt, es gibt einen Kern von Eugen Blick und der ist aber auch offen für andere, die dann eben projektweise mitmachen. Und unser neues Projekt ist eigentlich nach Venen heißt bei uns Leben, wo es ja auch teilweise sehr traurige Lieder gibt. Jetzt wollen wir uns im zweiten Anlauf, sind wir uns schon am Vorbereiten auf tanzbare Lieder. Also Tanz ist das Motto der nächsten, vielleicht wird es auch wieder eine CD, aber das ist momentan noch nicht abzusehen. Jetzt erstmal die erste rückbezahlen und dann können wir an weitere denken. Aber wir fangen schon an, tanzbare Lieder auch einzustudieren.
Und da sind auch Fiddle oder andere Instrumente eben willkommen.
Ja? Sind willkommen. Momentan kommen wir sehr gut zurecht in der Kernbesetzung. Das ist Piano, Gitarre, Mandoline, Querflöte und mein Gesang. Was vielleicht ein bisschen dazukommen wird, wäre auch ein bisschen perkussive Elemente. Das haben wir jetzt in der ersten CD noch gar nicht eingesetzt. Da sind wir gerade am Ausprobieren, auch ein bisschen improvisatorisches. Und von daher, ja, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber wie gesagt, wir sind offen. Wer Interesse hat, einfach mal melden und dann können wir schauen. Schön wäre es, wenn es Leute aus der Umgegend von Tübingen wären. Dann fällt einfach nicht so viel Fahrerei an. Ja, und
der letzte Song.
Wir bewegen uns dem Ende der Sendung entgegen. Deswegen möchte ich noch die Zeit nutzen. Das letzte Stück dauert 2 Minuten. Habe ich noch ein bisschen Zeit, klein bisschen. Das ist Wir leben ewig. Wir leben ewig. Es brennt eine Welt. Wir leben ewig ohne ein Groschen Geld. Und all unseren Feinden zum Trotz, die unser Gesicht schwärzen wollen. Wir leben ewig. Wir sind hier. Wir leben ewig in jeder Stunde. Wir werden leben und erleben, schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir sind hier. Es ist ein Lied aus dem Wilnaer Ghetto, 1943 aufgeführt als Schluss einer Revue. Also wirklich der fröhliche Charakter des Liedes, der ist ziemlich authentisch. Und in den Trümmern des Ghettos, das kurz danach niedergemacht wurde von den Nazis, wurde diese wunderbare Musik gemacht und einfach auch dieser Appell zu überleben und eben dem Tod etwas entgegenzusetzen. Und das Wir leben ewig, das bezieht sich natürlich auf die Gesamtheit der jüdischen Bevölkerung, die ja dann eben tatsächlich in ihrer Gesamtheit auch überlebt hat, wenn nicht auch dort in der eigentlichen Heimat.
Wir leben ewig, es brennt der Welt. Wir leben ewig, ohne Groschen Geld. Und läuft sie Puke nicht, die alle Säunen, was werden uns verschwarzen, unser Ponem. Wir leben ewig.